Die Lesung steht im Buch der Könige, Kapitel 19, Vers 1 bis 8. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb.
Der Elia-Text, der ist Ihnen vielleicht noch ganz geläufig, den haben wir auch mitgebracht von unserer Konferfahrt und mit den Konfirmandinnen hier vorne zur Vorführung gebracht. Ich habe mich nochmal sehr intensiv daran erinnert, aber der ist heute in der Tat der alttestamentliche Lesungstext. Da liegt einer unter dem Busch, der hieß damals Elia, heute würde der anders heißen. Einer, der Gott folgt und darüber Kämpfe ausficht mit seiner Umwelt, die das ganz anders sieht und auch mit sich selbst. Und ich nehme an, das deutet sich ja so ein bisschen an, dass er sich fragt, habe ich Gott richtig verstanden? Habe ich das Richtige gemacht? Irgendwann bricht er erschöpft zusammen und bleibt liegen. Er kann den Weg nicht weitergehen, meint er, hat sich aufgebraucht und zweifelt so sehr, dass er sterben möchte. Nachfolge, das ist ja das Thema heute des Gottesdienstes, das sich so durch die Texte zieht, Nachfolge ist schwer. Immer wieder die Frage, bin ich auf dem richtigen Weg? Welche sind die richtigen Schritte? Ich habe es schon mehrfach angedeutet und auch im Gemeindebrief haben Sie einen kurzen Artikel darüber lesen können. Leuchten ist das Thema der 7 Wochen Passionszeit in diesem Jahr. Jedes Jahr, seit einigen Jahren, hat die evangelische Kirche ein Motto für die Fastenzeit. Natürlich, Menschen verzichten in dieser Zeit traditionell auf Dinge. Manche verzichten auf Schokolade oder Zigaretten oder Alkohol oder den Fernseher oder eBay. Aber daneben oder dazu, nicht stattdessen, stellt die evangelische Kirche immer auch ein besonderes Motto. 7 Wochen ohne, und in diesem Jahr ist es Leuchten, 7 Wochen ohne Verzagtheit. Diesem Motto sollen Menschen sich in den 7 Wochen der Passionszeit so von unterschiedlichen Seiten nähern können. In jeder Woche gibt es ein eigenes Wochenthema. Von Licht an geht das bis in der letzten Woche in den Morgen, so heißt das Thema. Und da gibt es einen ganz praktischen Vorschlag für alle, die sich da auf den Weg machen, jeden Abend in einer dunklen Ecke der Wohnung eine Kerze anzünden. Für Menschen, die im Dunkeln sind. In der Erwartung, dass das Licht, das ich für andere anzünde, es auch bei mir etwas heller macht. Und damit schlägt das Fastenmotto für dieses Jahr schon den Ton an, auf den im Grunde die Botschaft des Neuen Testamentes gestimmt ist. Jesus Christus sagt, ich bin das Licht der Welt und auch ihr seid das Licht der Welt. In einem Brief heißt es, lebt als Kinder des Lichtes, nicht in der Finsternis, die macht Angst und bringt nichts Gutes hervor. Das Licht ist das Positive, das Gute, das, was wir uns wünschen, das, was wir brauchen um richtig sehen zu können, Oculi, Licht und Finsternis, Gut und Böse, richtig und falsch. Wir haben, das ist vielleicht eine Unterstellung, aber ich bemerke das an mir, wir haben die Neigung, die Welt so in Gegensätze zu kategorisieren, vielleicht auch, um uns in der Vielzahl von Möglichkeiten besser verorten zu können. Besonders dann, wenn die Umstände unsicher sind. Die letzten Jahre haben es gezeigt. Ne? Die Corona-Krise und auch der Krieg in der Ukraine haben den Wunsch deutlich gezeigt, den viele nach eindeutigen Positionierungen haben. Die vielbeschworene Spaltung kommt dadurch zustande, dass Menschen sich auf einen Standpunkt zurückziehen, manche sich sogar dahinter verschanzen und dann auch wenig Nuancen zulassen. Schwarz und weiß, falsch und richtig, böse und gut, Finsternis und Licht. Auch in diesem Jahr werden wir in den Ostermorgen pilgern. Das ist ja hier in Rohrbeck und Dalgo als Corona-Lösung entstanden vor einigen Jahren, als so Treffen nicht so gut möglich waren. Und das hat jetzt eine eigene Tradition gewonnen, weil viele das als ganz wertvoll erleben. Wenn wir gegen 5 Uhr in Rohrbeck hier unten an der Kirche loslaufen, ist es noch dunkel. Um kurz nach 6 an der Dalgoer Kirche ist es schon fast hell. Dazwischen laufen wir lange durch die Dämmerung. Es legt ja keiner einfach den Schalter um. Der Weg aus dem Dunkeln ins Licht ist lang. Ich vermute, dass der Weg aus dem Licht ins Dunkle auch lang ist. Erhebliche Zeiten unseres Lebens verbringen wir in der Dämmerung. Und das muss wohl auch eine Art Dämmerung gewesen sein, damals die Nacht, in der das Geschehen seinen Ort hat, von dem der Predigttext für diesen Sonntag Oculi erzählt. Da war es wohl nicht ganz hell, aber wohl auch noch nicht schwarze Nacht. Nicht ja oder nein, nicht richtig oder falsch, irgendwo dazwischen, glaube ich. Und der Predigttext, der heute zum ersten Mal am Sonntag Oculi gelesen und gepredigt wird, der führt uns eigentlich schon, finde ich, viel weiter in die Passionszeit hinein. Jesus ist nach dem letzten Mal mit seinen Freunden im Garten. Er betet, während er auf das wartet, was da kommen muss. Und da erzählt Lukas im 22. Kapitel, als er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar. Und einer von den 12, der mit dem Namen Judas, der ging vor ihn her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber die um ihn waren sahen, was geschehen würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus, lasst ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den Hohepriestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren, ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Amen. Die Rede von der Macht der Finsternis, die erinnerte mich an Bücher über Helden oder große Hollywood-Filme, in denen sich alle Guten zusammenraufen und dann in einer großen Endschlacht die Macht der Finsternis endgültig besiegen. Wir haben zu Hause mehrere Marvel-Filme gesehen, da passiert das ständig. Also in jedem. Dass alle sich zusammenfinden und die Macht der Finsternis besiegen. Oder? Doch. Hier ist es nicht so. Ein kleiner Versuch der Verteidigung wird abgebrochen. Jesus geht mit, ohne große Gegenwehr. Kein dagegen, ein mit. Und dabei möchten die, die mit ihm sind, ihn so gerne retten. Kein strahlender Sieg des Lichts. Wir als österliche Menschen, wir wissen, das kommt noch. Aber jetzt ist Finsternis. Und gegen unser Wollen wissen wir, die muss jetzt sein. Auch in dem, was die Szene erzählt, erkennen wir so trennscharf, ist das manchmal nicht zwischen Gut und Böse, Weiß und Schwarz, Licht und Finsternis. Da ist nämlich der eine, Judas, der frühere Freund, kommt in den Garten, um Jesus zu verraten. Mit den Konfirmanden und Konfirmandinnen haben wir in der letzten Woche gefragt, warum hat nicht schon einer am Tisch eine Stunde vorher, als der Verräter ja identifiziert wurde, der mit mir aus der Schüssel ist, der ist es. Warum haben die anderen nicht da schon interveniert? Warum ist nicht dort schon einer der anderen dem Verräter ins Wort oder in die Tat gefallen? Warum, Jesus fragt es selber, braucht es überhaupt diesen Verrat? Man hätte ihn doch jederzeit gefangen nehmen können. Er hat sich ja überhaupt nicht versteckt. In den biblischen Texten wird für das, was Judas gemacht hat, immer mal das Wort Paradidomi verwendet, das griechische Wort Paradidomi. Das kann ausliefern heißen, er hat ihn ausgeliefert. So lesen wir das oft, das ist unsere Tradition, aber auch überliefern. Das ist spannend, das könnte heißen, und so lesen es auch manche, Judas hat getan, was nötig war, damit Kreuz und Ostern möglich werden konnte. Manche glauben, er hatte so viel Vertrauen in Jesu Vollmacht, dass er ihn zwingen wollte, den Weg weiterzugehen. Das ist auch keine ganz neue Idee. Sie müssen sich mal das Musical ansehen, Jesus Christ Superstar. Da gibt es so einen Gesang zwischen Jesus und Judas und der zielt ziemlich genau dahin. Das macht es nicht richtig. Das macht es nicht richtig. Aber es verändert das Bild von Judas. So wie es durch die Jahrhunderte auch in Theologie und Kunst verändert wurde. Als die Amtskirche sich verfestigte und mächtiger wurde, wurde Judas zu einem stinkenden und ekelerregenden Madensack. Kann man da lesen, das war ein Zitat. Je fester eine Organisation wird, desto mehr neigt sie dazu, ihre Anfechter zu verfolgen, auch die, die von innen kommen. Im 20. Jahrhundert wurde unsere Kirche dann selbstbewusster. So selbstbewusst, dass der Theologe Helmut Gollwitzer sagen konnte, das Neue Testament ist das Buch der Sorge um Judas Iskariot, ist gute Botschaft für Judas Iskariot. Bei Lukas spricht Jesus ihn an, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als er sich ihm nähert und dass er ihn dann doch küsst, das wird gar nicht erzählt. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen vorhin. Das ist die eine Ambivalenz, da draußen im Garten in der Dämmerung. Da gibt es noch mehr, die andere ist die Umgang mit Gewalt, von der erzählt wird. Auch hier eine Irritation. Kurz vorher sagt Jesus zu seinen Freunden noch, um sie darauf vorzubereiten, was vor ihnen liegt. Wer einen Geldbeutel hat, der nehme ihn, desgleichen auch eine Tasche. Und wer es nicht hat, verkaufe seinen Mantel und kaufe ein Schwert. Ein paar Verse vorher und nun im Garten, in der höchsten Gefahr, die sie sich denken können, sollen sie es nicht benutzen. Aber erst nachdem der Soldat sein Ohr schon verloren hat, lasst ab, nicht weiter. Man könnte auch übersetzen, lasst es damit genug sein. Er verurteilt die Gewalt nicht, er unterbricht sie. Und das könnte angesichts der Zustände dieser Welt auch eine spannende Diskussion hergeben. Was ich gesehen habe, ist, wir wünschen uns einen eindeutigen Standpunkt, der uns zum Leben hilft. Abgrenzung von Gut und Böse, damit wir das Richtige tun und auf der richtigen Seite stehen können. Aber das entspricht nicht unserer Realität, wird ja oft nicht gerecht. Wir kennen ja die Zeiten dazwischen, zwischen ganz hell und ganz dunkel, zwischen gut und böse, zwischen richtig und falsch und jedes Abwägen in kleinen und in großen Fragen. Und vielleicht ist Uneindeutigkeit keine Schwäche, sondern kann eine Stärke sein. Der Predigttext ringt um Fragen, ohne vorschnell fertig zu sein. Er ist an manchen Stellen nicht ganz eindeutig, nicht schwarz und weiß, sondern malt manches in Grauschattierung. Und das entlastet. Das ist natürlich auch schmerzhaft, weil es sich immer auch auf uns bezieht. Diese Schattierungen, die betreffen ja auch immer Menschenfragen. Auch die, wie wir mit Gott umgehen. Ist es der richtige Weg? Ist das die richtige Entscheidung? Das hat Elia gefragt, als er unter dem Busch lag. Zu viele Entscheidungen musste er treffen und vielleicht war sein Weg falsch. Vielleicht ist er von Gottes Weg abgekommen. Vielleicht ist er deshalb in der Wüste angekommen, als Zeichen dafür, dass sich sein eigener Weg irgendwie im Sande verlaufen hat. Kein Kind des Lichts, sondern eher ein Nachtschattengewächs, habe ich gedacht. Aber die Gärtnerinnen, die werden mich vielleicht berichtigen. Die zweifelnde Existenz, die ist ohne Zweifel anstrengender. Die zweifelnde Existenz, die ist ohne Zweifel viel mehr auf Gnade angewiesen. In diesen Tagen erinnern wir uns, Passionszeit, und wir denken gerne, in unserem Erinnern sind wir nah bei ihm, dem Mann im Garten, der da verraten wird und gleich bald getötet. Aber ich kann das auch anders denken. Er ist in diesen Tagen nah bei uns. Seine Geschichte ist unsere Geschichte, eine Geschichte für uns, für die Nachtschattengewächse, die so gerne Kinder des Lichts wären. Und ich glaube, in seinen Augen sind wir das schon. Amen.